Liebe Zuhörer, wir sprechen heute über eine Frage, die auf den ersten Blick für Sie vielleicht etwas seltsam erscheint, nämlich: Wann ist Sex heilig? Dabei werfen wir einen Blick auf den wohl ältesten Text des Apostels Paulus, in dem er sich genau hierzu äußert, und wir fragen uns gemeinsam mit Armin Baum, Professor für Neues Testament an der FDH in Gießen: Was meint die Bibel mit heiligem und unheiligem Sex? Dabei wird klar werden, so viel sei schon mal verraten, wie sexuelle Beziehungen anderen Menschen schaden können, besonders wenn sie bestehende Bindungen verletzen. Heute wird es ehrlich, herausfordernd und hoffentlich heilsam. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDH Podcast und wir steigen direkt ein. Los geht's! Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Guten Tag, Herr Baum.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Herr Baum, warum haben Sie sich mit ausgerechnet diesem Thema beschäftigt? Weil das ja in unserer Zeit schon eine eher sonderbare Frage ist. Und warum ausgerechnet dieser Text?
Ja, die Frage ist in der Tat sonderbar formuliert, aber das kommt halt aus der Art, wie die Bibel das ausdrückt. Und der Inhalt dieser Frage, der hat zu tun mit der Beobachtung, dass wir ja in unserer deutschen oder westlichen Gesellschaft seit den 60er Jahren einen ganz starken Umbruch haben in der Sexualmoral. Und da haben die Christen auch lange nicht mitgemacht, aus Überzeugung. Und seit etwa 10 Jahren haben wir innerhalb der evangelikalen Szene da auch alle möglichen neuen Diskussionen und ein breites Auseinandergehen der Meinungen. Und das ist mir vor kurzem klar geworden am Thema Polyamorie. Das heißt also, ein Mann hat Liebesbeziehungen zu mehreren Frauen oder eine Frau zu mehreren Männern, und das könnte dann ja vielleicht, so meint man, auch gut gehen und eine gute, glückliche Lebensweise sein. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Da ist also eine Öffnung in manchen Bereichen der christlichen Szene zu beobachten. Und auf der anderen Seite, bei nichtchristlichen Autoren, merkt man, dass die plötzlich die christliche Sexualethik ganz neu entdecken. Ich bin in dem Zusammenhang kürzlich auf das Buch einer britischen Autorin gestoßen, einer Journalistin namens Louise Perry. Und die hat in ihrem Buch geschrieben, wie sie, obwohl sie aus einem liberalen feministischen Milieu stammt, im Laufe der Zeit die christliche Sexualethik für sich entdeckt hat. Und darauf gekommen ist, dass das eigentlich eine super Idee ist, wenn man keine Polyamorie befürwortet und wenn man die lebenslange Ehe zwischen einem Mann und einer Frau mit Kindern als das ideale Modell betrachtet. Insofern ist da ganz viel in der Diskussion, und dann kehrt man natürlich auch immer wieder zu den alten biblischen Texten zurück.
Jetzt gibt es verschiedene biblische Texte, die sich zu sexualethischen Themen äußern. Wieso ausgerechnet dieser Text, den Sie hierzu heranziehen, 1. Thessalonicher 4, 1-8?
Das hat damit zu tun, dass das der älteste Text ist, den wir von Paulus haben zu diesem Thema. Denn der 1. Thessalonicher Brief, der so Mitte des 1. Jahrhunderts entstanden ist, ist sehr wahrscheinlich der älteste Paulusbrief, der uns erhalten geblieben ist. Und in diesem Text ordnet Paulus das Thema auch gleich so ein, wie ich das in der Fragestellung formuliert habe: Wann ist Sex heilig? Indem er nämlich sagt, es geht hier um das Thema Heiligung, und dann ist sofort der erste große Bereich die Sexualethik. Ne? Also es geht um heiligen Sex, ne? So haben die ersten Christen gedacht.
Da steigen wir direkt mit ein. Was ist denn jetzt mit heiligem, oder man kann ja auch die Gegenfrage stellen, mit unheiligem Sex gemeint?
Ja, also ich lese mal diesen einen Vers, an dem ich das festmachen würde. Das ist im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Da geht es ja um diesen Bereich Sexualethik, der 3. Vers. Und da schreibt Paulus: Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Da haben wir also das Heilige. Und dann geht der Satz noch etwas weiter: Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und Unzucht ist ja nicht so ein super verständliches Wort. Einige Bibelübersetzungen sprechen an der Stelle von Hurerei, dass ihr euch von der Hurerei fernhaltet. Und bei Hurerei denkt man ja an eine Hure und also an Prostitution, aber das führt auch nicht so richtig zum Ziel. Man merkt also, da ist noch irgendwie im antiken Sprachgebrauch mehr gemeint. Dahinter steckt das griechische Wort Porneia. Und das kann man eigentlich gar nicht mit einem deutschen Wort gut übersetzen. Man braucht da zwei Wörter und müsste sagen illegitimer Sex. Also Die Heiligung in der Sexualethik ist der große Gegenpol zu jeder Form von illegitimem Sex. Und dann wäre ein Unterbereich wäre zum Beispiel der Ehebruch. Das ist was ganz Geläufiges. Also ein Mann bricht in die Ehe eines anderen Mannes ein. Aber das ist eben nicht das Einzige. Und das merkt man auch, wenn man hier diesen Text genauer anschaut, dass es neben dem klassischen Ehebruch noch ganz viele andere Varianten von unheiligem Sex gibt. Und die kann man alle unter dem Begriff Hurerei oder Unzucht oder eben illegitimer Sex zusammenfassen. So ungefähr ist hier der große Rahmen, in dem man diesen Text verstehen muss.
Und warum war jetzt ausgerechnet dieses Thema den ersten Christen so wichtig, dass Paulus sich gezwungen sieht, sich hierzu zu äußern?
Naja, ich glaube, dass erstmal Paulus natürlich gerne über die Dinge spricht und so über die Dinge spricht, wie sein großer Lehrer und Herr Jesus Christus über die Dinge gesprochen hat. Und bei Jesus in der Verkündigung Jesu kommen diese Themen auch vor. Also zum einen der Ehebruch, aber dann auch dieser illegitime Sex, also die Porneia. Und dann merkt man, dass schon viele Jahre vor Paulus, schon in der Jerusalemer Urgemeinde, als das Christentum so in seiner ersten Entwicklungsphase ist, es einige Kernthemen gibt, die für die Christen total relevant waren. Und darauf stößt man in Apostelgeschichte 15, im sogenannten Apostelkonzil und dem dortigen Dekret. Und da werden vier Dinge genannt und auf zwei von denen gehe ich jetzt hier nicht ein, weil das würde uns einfach zu weit führen. Aber die beiden ersten sind für uns jetzt schon interessant. Da steht nämlich, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen, also von den Heiden, zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht. Also diese beiden Dinge sind von Anfang an total dominant. Die falschen Götterbilder und die falschen Formen des Gottesdienstes, das ist also in der Beziehung nach oben und in der zwischenmenschlichen Beziehung ist von Anfang an ein ganz relevantes, dominantes Thema, die Sexualethik. Einfach weil das so tief in die menschliche Seele, in das menschliche Herz hineinreicht und weil da so viele Konsequenzen für Familien und ganze Gesellschaften mit verbunden sind. Und man merkt, dass genau diese Themen und in dem Fall in derselben Formulierung sogar bei Paulus dann wieder auftauchen, nämlich sich von der Unzucht fernhalten, also genau wie im Aposteldekret. Und an einer anderen Stelle sagt dann Paulus noch, man soll von der Unzucht, also von illegitimem Sex fliehen. Und da kommt natürlich einem Leser des Alten Testaments sofort der Josef in den Sinn, der die Flucht ergriffen hat, als die Frau des Potiphar ihn ins Bett ziehen wollte.
Jetzt ist ja schon angeklungen, dass diese Form von Unzucht ganz unterschiedlich aussehen kann. Was für ein sexuelles Fehlverhalten hat Paulus jetzt für die Gemeinde, die er im ersten Thessalonicher Brief adressiert, im Blick?
Ja, das hängt jetzt davon ab, welche Bibelübersetzung man liest. Und da müssen wir etwas tiefer einsteigen, denn das ist ein bisschen kompliziert. Und es gibt im Wesentlichen drei Arten, wie dieses Fehlverhalten interpretiert und wie dann diese Verse übersetzt werden. Das sind die Verse 4-5. Und ich beginne mal mit der Basisbibel. Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Und das Wort, das hier im Griechischen steht und das in der Basisbibel mit Körper wiedergegeben ist, das ist Gefäß. Ja, das kann man machen, aber ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, dass mit dem Gefäß hier der eigene Körper gemeint ist, denn das passt nicht so gut zum frühchristlichen und auch nicht zum antiken jüdischen Sprachgebrauch. Das merkt man sofort, wenn man sich andere Texte im Neuen Testament anschaut, etwa 1. Petrus 3, Vers 7. Da ist von Frauen die Rede als dem schwächeren Gefäß und darauf sollen die Ehemänner Rücksicht nehmen. Also sehr wahrscheinlich, meine ich, ist auch hier im ersten Thessalonicher Brief mit dem Gefäß eine Frau gemeint. So ungewohnt das für uns ist, ja, aber in der antiken Welt hat man so gedacht. Deswegen glaube ich, dass die Gute Nachricht Bibel hier näher an der griechischen Aussage liegt. Da heißt es, jeder von euch soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzulieben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Also die sind an der Stelle, glaube ich, auf der richtigen Spur, indem sie sagen, nee, das Gefäß ist die Frau. Und da ist aber, glaube ich, das Verb noch nicht gut wiedergegeben. Zusammenleben. Das klingt zwar für uns total vertraut, aber das griechische Verb, das Paulus hier verwendet hat, heißt eigentlich kaufen, erwerben. Und da schreckt man so ein bisschen zurück. Ja, man kann ja nicht auf den Markt gehen und eine Frau kaufen. Aber die Luther-Übersetzung, und zwar in der Fassung von 1984, die hat es gut gelöst und hat gesagt, ein jeder von euch soll lernen, seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Und ich glaube, dass diese Übersetzung den Sinn des griechischen Originals am besten eingefangen hat. Also es geht um Brautwerbung, um die Frage, wie finde ich die richtige Frau und wie sorge ich dafür, dass die Frau auch wirklich zu mir gehört. Ne, das ist, glaube ich, das Thema.
Mhm, vielen Dank. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns fragen, was war jetzt genau am Verhalten falsch, was würden Sie sagen? Was hatte Paulus im Blick am Verhalten der neubekehrten Männer, wenn sie auf der Suche nach ihrer Partnerin waren?
Ja, das ist in der Tat jetzt nochmal interessant und man merkt da, wie im Rahmen der antiken Kultur gar nicht nur und auch nicht in erster Linie an die Frau gedacht wird, die da im Spiel ist, sondern es kommt eine dritte Person in den Blick. Und das ist nochmal ein anderer Mann. Und das klingt jetzt bei Paulus so. Ich bin jetzt bei Vers 6. Keiner darf sich in diesen Dingen Übergriffe erlauben und seinen Bruder übervorteilen. Okay, der Bruder ist also der andere männliche Mitchrist in der Gemeinde. Und jetzt ist das sehr allgemein formuliert. Und man hat ja auch am Anfang diesen allgemeinen Begriff Porneia, also illegitimer Sex. Ich glaube, dass Ehebruch im Speziellen hier mitgedacht werden kann. Aber wenn es nur Ehebruch wäre, dann hätte man auch sagen können, dass es nur Ehebruch ist. Dann hätte man nicht so allgemein formulieren müssen. Also Paulus hat das viel breiter formuliert. Wenn man an Ehebruch denkt, dann hat man natürlich gleich die 10 Gebote als Bezugspunkt. Du sollst nicht Ehe brechen. Man denkt an David und Bathseba und solche Situationen. Aber ich glaube, dass die Christen in Thessalonich, mit denen Paulus es hier zu tun hatte, nachdem sie erst wenige Wochen oder Monate gläubig gewesen sind, noch in einer anderen Weise falsch gelegen haben. Denn es gab auch das Problem, dass manche Männer in der antiken Welt nicht nur in eine Ehe, sondern in eine bestehende Verlobung eingebrochen sind. Also das ist schon im Gesetz des Mose so geregelt, dass wenn jemand laut 5. Mose 22 eine Frau ins Bett zieht, die mit einem anderen Mann verlobt ist, dann folgt eine strenge Strafe. Und genauso wie der verheiratete Mann übervorteilt wird, wenn jemand mit seiner Frau schläft, wird der verlobte Mann übervorteilt, wenn jemand mit seiner Verlobten schläft. Also das hat Paulus wahrscheinlich auch im Blick und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie die Leute damals miteinander umgegangen sind und was die dann auch für Mittel eingesetzt haben, um ihre Frau zu gewinnen. Ja? Oder wir würden sagen, um jemand anders die Frau auszuspannen und sei es nur die Verlobte. Und ich glaube eigentlich, dass noch eine dritte Variante im Spiel ist. Und das hat zu tun damit, dass auch im mosaischen Gesetz und dann im antiken Judentum die Frage geregelt war, was passiert eigentlich, wenn ich mit einer Frau ins Bett gehe, die weder verheiratet noch verlobt ist. Die also gar nicht offiziell gebunden ist. Und da regelt dann laut 5. Mose 22, das Gesetz des Mose, das in folgender Weise, dass nämlich dann dem Vater dieses Mädchens eine Geldsumme zu zahlen ist. Und dann versteht man auch sofort, wer hier der übervorteilte Bruder ist. Das ist nicht irgendein Freund oder so, sondern das ist der Vater, der ein Interesse daran hat, dass dieses junge Mädchen nicht irgendwie geschwängert wird und dann wird alles ganz schwierig, sondern dass dieses Mädchen keusch lebt und kein anderer ihr sozusagen die sexuelle Unschuld raubt. Und das alles scheint im Blick zu sein. Und wenn ich das mal so versuche, auf einen Grundsatz zu bringen, dann scheint Paulus sagen zu wollen, Porneia, also illegitimer Sex, das schadet immer anderen. Kann man natürlich an die Frauen denken. Aber Paulus denkt hier auch vor allem an die betroffenen Männer, also Ehemänner oder Verlobte oder Väter. Und diese Grundregel, illegitimer Sex schadet immer anderen, kann man dann natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen noch weiter entfalten. Wenn man das ganze Neue Testament liest und auch alle Paulusbriefe in den Blick nimmt, dann würde man sagen, es gibt noch andere Grundregeln, nämlich zum Beispiel, mit illegitimem Sex schade ich immer auch mir selbst. Aber das ist hier gar nicht so im Blick, sondern hier geht's um die anderen.
Wenn wir das jetzt versuchen, auf unsere Ausgangsfrage anzuwenden, was würden Sie sagen, wie ist heiliger Sex vor diesem Hintergrund möglich?
Ja, wie ist heiliger Sex möglich? Wenn man dann nochmal einen kurzen Blick wirft auf die nächsten Aussagen, die bei Paulus noch folgen, bevor das Thema dann relativ schnell schon wieder vorbei ist, dann merkt man, dass er darauf hinweist, dass er denen das ja schon gesagt hat. Und dass er denen das schon mehrfach gesagt hat und jetzt in dem Brief nochmal sagt. Also Sexualethik erfordert es, dass man so bestimmte Dinge, die im gesellschaftlichen Kontext ganz fremd und ungewöhnlich sind, dass man die immer wieder thematisiert. Das war im ersten Jahrhundert so. Ich nehme an, es ist im 21. Jahrhundert immer noch so. Ja, man muss immer wieder über diese Dinge reden und sich nicht einreden lassen, das wäre alles zu viel und so. Natürlich kann man auch zu viel über Sex reden, aber ich glaube, das ist bei den meisten Christen nicht unbedingt die Gefahr. Und dann redet Paulus davon, dass jeder Mensch, der in seiner Sexualethik etwas Falsches tut, wissen muss, er hat es nicht nur mit den übervorteilten Menschen zu tun, er hat es immer mit Gott zu tun. Gott steht immer auf der Seite der Benachteiligten, die betrogen worden sind, denen die Frau ausgespannt worden ist, denen man untreu geworden ist und so. Also das ist ganz wichtig. Und dann den Schlusspunkt des Ganzen setzt dann ein ganz besonderer Hinweis und der lautet, dass Gott uns seinen Heiligen, es geht ja um Heiligung oder um Heiligensex, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, damit wir so leben können, wie es ihm gefällt. Also das ist für Christen, die an diese übernatürliche Realität, an die Wirklichkeit Gottes und seines Geistes glauben, das Entscheidende, dass sie wissen, Gott gibt mir seinen Geist und ich kann das über alles Scheitern hinweg und bei allen Fehlversuchen und so doch im Laufe der Zeit lernen, dass ich in meiner Sexualität heilig werde oder immer heiliger werde, weil das der Weg zu einem erfüllten Leben ist. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass man auch immer mal wieder Fehler macht und Schuld auf sich lädt, aber das ist diese Kraftquelle. Und die hat Paulus da so ganz markant an den Schluss seiner Ausführungen gesetzt.
Lassen Sie uns zum Schluss noch zur Anwendung kommen. Inwiefern ist jetzt dieser alte Text für unser heutiges Leben und die sexualethischen Themen, mit denen man sich so beschäftigt, relevant?
Ja, ich glaube, dass dabei genau diese Grundregel hilft, die aus dem Text hervorgeht, illegitimer Sex schadet anderen. Schadet auch mir selbst, aber schadet vor allem anderen. Und daran kann man natürlich denken, wenn man sich die heutigen Scheidungsraten anschaut. Ich kann das sehr persönlich sagen, weil in meiner Familie, als ich Kind war in den 70er Jahren, da waren meine Eltern sozusagen noch auf dem Wege zum Evangelium und zum Christwerden. Und da gab es in der Ehe einige turbulente Jahre. Man kriegt das ja als Kind auch mit. Wir waren 5 Kinder übrigens. Und das, was ich meinen Eltern sehr hoch anrechne und ihnen verdanke, ist, dass sie sich nicht haben scheiden lassen. Denn jeder weiß, eine Scheidung ist ja nicht nur irgendwie, man hat einen Lebensabschnitt gemeinsam verbracht und dann geht man auseinander, sondern das ist eher, so hat C.S. Lewis mal gesagt, wie eine Amputation beider Beine oder eines Arms und eines Beines. Das sind zwei so eng verwachsen und dann reißt man die brutal auseinander und da behält jeder seine Wunden. Und die Wunden, die gehen auch nicht weg, die heilen langsam zu, aber die gehen nicht weg. Und das war so eine besondere positive Erfahrung. Ich habe mal meine Mutter gefragt, auch vor kurzem, sie ist jetzt über 80, warum habt ihr euch eigentlich nicht scheiden lassen? Und sie hat gesagt, ja, wir kommen dann noch aus einer Generation, da hat man Dinge, die kaputt waren, nicht weggeschmissen, sondern repariert. Das ist eine sehr pragmatische Erklärung, aber ist viel Wahres dran. Und dann habe ich, weil ich gerade einen besonderen Geburtstag hatte, auch vor kurzem ein Buch gelesen über die Zeit der 70er Jahre, in der ich Kind war, von einer Journalistin, die ist mein Jahrgang, also so Mitte der 60er Jahre geboren, Katharina Wulff-Bräutigam. Die hat genau in derselben Welt gelebt, in der wir damals als Kinder gelebt haben, und berichtet dann aber von ihren Eltern, die waren noch viel krasser unterwegs als meine Eltern, nämlich Mona und Peter. Die beiden Eltern lebten in so einer Altbauwohnung, das war damals natürlich schon total hip. Und dann hat sich die Mutter Mona in den Robert verliebt. Und damals war es dann so, dann hat man gesagt, jetzt zieht der Robert bei uns auch noch mit ein. Und jetzt sind wir eine noch größere Familie. Und dann hat die jeweils die Nacht mit dem einen und mit dem anderen Mann verbracht, die Mutter. Und die Kinder waren halt auch dabei. Und irgendwann nach längerer Zeit hat das nicht mehr so geklappt. Und dann musste der Robert wieder ausziehen. Und dann schreibt diese Katharina Wulff-Bräutigam rückblickend in ihrem Buch: Nun waren wir wieder eine richtige Familie. Vater, Mutter, Kind. Über diese neuen Verhältnisse war ich so glücklich, dass ich einen Freudentanz in meinem Zimmer aufführte. Schließlich wollte ich wie alle Kinder, dass meine Eltern zusammenleben, ohne dass sich ein Dritter dazwischen drängt. Ja, das ist natürlich so wirklichkeitsnah, ne? Das ist so echt und ehrlich. Und sie, also diese Katharina und ihre Schwester, haben sich dann entschieden, nach diesen ganzen Jugenderfahrungen, dass sie das ganz klassische, spießige, langweilige Modell leben wollen. Ein Vater, eine Mutter, treue Beziehung, in dieser Beziehung Kinder, und sie sind glückliche Familien geworden. Denn illegitimer Sex, das sieht man auch an diesen Beispielen der Polyamorie, das schadet immer anderen. Und oft sind es auch die Kinder. Und die Kinder tragen dann ihre Wunden davon. Und besonders die jüngere Schwester hat da ein Leben lang mit gekämpft, was sie da alles miterlebt hat. So in diesem Sinne, also wann ist Sex heilig? Wenn ich andere dadurch nicht verletze.